das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen an einem Tag, der auch im Zeichen der Olympischen Spiele steht. Allerdings in Zeiten der Pandemie. Mit einem Feuerwerk sind die Olympischen Sommerspiele in Tokio heute gestartet. Ein Feuerwerk der Freude. Für die Fans im Stadion wurde die Eröffnung aber nicht, denn es durfte bekanntlich kaum jemand rein. Noch bis vor kurzem immer wieder die Frage, finden die Spiele trotz der Corona-Pandemie tatsächlich statt? In Japan war mehr als die Hälfte der Menschen aus Angst vor dem Virus dagegen. Aber Katharina von Schurzenthaler hat heute erlebt, dass das nicht heißt, dass sich niemand freut.
So sah das aus. Von hier konnten wir die Drohnenshow sehen. Da war die Stimmung wirklich gut. Alle haben sich gefreut. Zu Hause habe ich keinen Fernseher, so nehme ich wenigstens vom Gefühl her teil. 1824 Drohnen schweben über der Olympiametropole. Immerhin auf dieses Spektakel und das Feuerwerk konnten die Menschen in Tokio auch vor den Toren des abgeriegelten Stadions einen Blick erhaschen. Es ist kurz nach 20 Uhr Ortszeit Tokio. Das Olympiastadion erstrahlt zum ersten Mal. Auf der Bühne das innere Leuchten der Athleten, untermalt von traditionellen Klängen. Es ist ein fast schon andächtiger Moment vor fast leeren Rängen. Dass nur knapp 1000 Menschen ins Stadion durften, daraus machen die Macher kein Geheimnis. Auch Japan befindet sich mitten in der Pandemie und das schwingt in vielen Szenen mit. In einer Schweigeminute gedenken die Geladenen auch jener Menschen, die an Corona gestorben sind. Aber diese Spiele sollen ja auch Signal sein für eine neue Zukunft. Und diese Zukunft, das sollen diese Bilder zeigen, funktioniert nur gemeinsam. Das olympische Motto von nun an nicht mehr nur schneller, höher, stärker, sondern auch together, zusammen. Beim Einlauf der Athleten, Deutschland auf Position 116. Einer ist nicht dabei, Radsportler Simon Geschke wurde positiv auf Corona getestet, der erste Fall im deutschen Team. Am Straßenrennen am Samstag kann Geschke nicht teilnehmen. Unterdessen ist draußen auf den Straßen Tokios vielen Menschen nicht nach Jubeln zumute. Wir haben so viele Probleme und die Olympischen Spiele sind ein Teil davon. Man sollte sie einfach abschaffen. Die Olympischen Spiele sind eine Geschäftemacherei. Und die Olympiamacher scheren sich nicht um die Probleme der Armen. Vor dem Volk, das zur Hälfte gegen diese Spiele ist, verbeugt sich IOC-Chef Thomas Bach zumindest verbal. Wir alle zusammen können nur hier sein, dank Ihnen, dem großzügigen japanischen Volk. Tennisstar Naomi Osaka entzündet am Ende der Feier die olympische Flamme. Und eine Sache gibt es wohl doch, die die Menschen im Stadion und draußen in der Stadt eint. Die Hoffnung, dass diese Spiele nicht nur als Corona-Spiele erinnert werden.
Ja, dazu fragen wir nach in Tokio bei unserem Japan-Korrespondenten Uwe Schwering. Es gibt insgesamt schon mehr als 100 Corona-Fälle bei Sportlerinnen und Sportlern, Olympiaverantwortlichen und Medienschaffenden. Wenn das so weitergeht, werden einzelne Wettbewerbe oder gar die ganzen Spiele womöglich doch noch abgebrochen?
Also ich kann und will mir das nicht vorstellen, aber der Geschäftsführer von Tokio 2020 hat sich vor einigen Tagen ein Hintertürchen offen gelassen und auch eine spätere Absage nicht ausgeschlossen mit dem bedeutungsschwangeren Satz, man könne ja nicht wissen, wie sich die Zahlen entwickeln. Da hat er recht. Also, Japan steckt in der Zwickmühle, aber es hat sich entschlossen, das hier durchzuziehen, aus guten Gründen, aus ökonomischen Gründen, aus versicherungstechnischen Gründen, aber auch aus politischen. Im Oktober sind Wahlen. Und der Premierminister hofft, dass er hier noch halbwegs gute Spiele hinbekommt, dann kann er diese Wahlen gewinnen. Und die andere Sache ist, in 6 Monaten sind Olympische Winterspiele in Peking. Wir gehen mal davon aus, dass dann immer noch Corona ist und wir wissen aber auch, dass China es hinbekommen würde oder wird. Und dann möchte man natürlich hier in Tokio nicht hinten anstehen. Das würde Gesichtsverlust bedeuten und das möchte man sich unter allen Umständen ersparen.
Nochmal zu Corona. Wir haben es gerade im Stück gesehen mit dem Radprofi Simon Geschke. Gibt es jetzt den ersten Fall im deutschen Team? Heißt das im schlimmsten Fall, alle, die mit ihm Kontakt hatten, dürfen nicht antreten?
Also das ist hier nicht der Fall. Man hat die Fahrer zunächst zur Seite genommen, hat dann geguckt, wer hatte Kontakt und wie eng war der. Dann ist PCR nachgetestet worden. Und die Jungs sind sauber und können dann jetzt fahren. Geschke allerdings bleibt in Quarantäne und wird isoliert. Es gab hier einen eklatanteren Fall vor einigen Tagen mit dem Fußballherrenteam aus Südafrika. Da gab es mehrere positive Spieler und noch eine Reihe weiterer Betreuer und auch Spieler, die engen Kontakt hatten. Die Mannschaft musste dann in Quarantäne und dann wurde ausgesiebt. Denn es gab ein Spiel gegen Japan vorgestern Abend. Und dann wurde festgelegt, wer von den Südafrikanern 6 Stunden vor dem Spiel keinen negativen Test vorweisen kann, kommt nicht aufs Feld. Und man hat es dann aber geschafft, mit diesen Tests sicherzustellen, dass mehr als 13 Spieler zur Verfügung standen. So viel braucht man, um überhaupt antreten zu können. Die Haltung nämlich ist hier bei den Organisatoren, Olympia gibt es nur alle 4 Jahre und da möchte man den Athleten und Sportlern die Möglichkeit einräumen, auch tatsächlich an den Wettkämpfen teilzunehmen. Auch in Kaufnahme dieses Restrisikos, das dann immer noch besteht.
Vielen Dank, Uwe Schwering, nach Tokio. Also die Olympischen Spiele in Tokio sind eröffnet, aber es gab heute auch schon Wettkämpfe. Mehr dazu und zu deutschen Medaillenhoffnungen später in unserer Sendung. In Tokio herrscht aktuell Corona-Notstand. Das heißt, die Menschen sollen möglichst zu Hause bleiben. In Deutschland ist die Situation zwar noch nicht wieder angespannt, aber die Infektionen, die steigen. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut 2089 neue Corona-Fälle. Rund 630 mehr als am vergangenen Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz ist von 8,6 vor einer Woche auf 13,2 gestiegen. Ein Teil derer, die sich neu angesteckt haben, kommen gerade aus dem Urlaub zurück. Das hat das RKI festgestellt. Die Ferien haben sie an Stränden wie diesem in Spanien verbracht. Und heute nun die Entscheidung. Spanien gilt, genau wie die Niederlande, ab nächsten Dienstag als Hochinzidenzgebiet. Viktoria Kleber.
Wer hier auf Mallorca heute den Bauch noch in die Sonne streckt, auf den wartet bei der Rückkehr nach Deutschland die Quarantäne. Zumindest auf den, der noch nicht vollständig geimpft oder genesen ist.
Nee, wir fliegen am Sonntag wieder heim.
Glück gehabt.
Glück gehabt.
Denn die Quarantänepflicht gilt erst ab Dienstag. Und viele Urlauber hier auf Mallorca trifft die Nachricht ziemlich überraschend.
Seit wann ist es nicht?
Ich weiß nicht. Vor 2 Stunden.
Gut, halt noch nicht mitgekriegt.
Ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich sehe halt meine Freundin nicht so oft an. Aber das nehme ich ruhig in Kauf, wenn ich jetzt einen schönen Urlaub mit meinen Freunden habe.
Kein Problem, ich freue mich hier zu sein und werde auch immer wieder fliegen. Mit Corona muss man ja auch irgendwann mal leben können, ne?
Am Flughafen Berlin-Brandenburg fühlt sich so manch ein Reisender kalt erwischt, so kurz vor dem Check-in.
Aber so plötzlich so unerwartet so eine Änderung, das finde ich schon ein bisschen komisch, weil ich würde wenigstens erwarten, dass da ein bisschen kleiner Vorlauf ist, ja? Aber so lassen alle ein Messer laufen, das ist nicht schön.
Auch Familie Czerwinski erfährt gerade, dass ihre Kinder nach der Rückkehr wohl in Quarantäne müssen.
Mein Sohn hat eh länger Ferien, von daher kriegen wir irgendwie hin. Ist uns der Urlaub trotzdem wert.
Rund 10% der Neuinfizierten haben sich laut RKI in den vergangenen Wochen im Ausland angesteckt. Der Großteil davon in Spanien. Immer noch infizieren sich die meisten beim Urlaub in Deutschland selbst. Doch die Zahl derjenigen, die das Virus aus dem Ausland mitbringen, steigt. Waren es aus Spanien Anfang Juli beispielsweise lediglich 47 Fälle, sind es Mitte Juli bereits 390.
Spanien und Niederlande haben aktuell extrem hohe Inzidenzzahlen. Das heißt, das Risiko, sich dort anzustecken, ist sehr hoch. Auch dort ist die Delta-Variante vorwiegend. Das heißt, sie ist halt ansteckender und von daher ist die Gefahr, dass sich Leute in diesen Ländern anstecken, relativ hoch.
Aber Quarantänepflicht doch nicht jetzt, sagt der Deutsche Reiseverband mitten in der Urlaubszeit und kritisiert.
Wir sind der Meinung, dass wir bei den Einstufungen der Zielgebiete in Risikogebiete von den Inzidenzwerten abkommen müssen. Es ist nicht mehr zeitgemäß, es ist nicht mehr adäquat. Immer mehr Menschen sind geimpft und dementsprechend sind auch die Folgen einer Erkrankung oder einer Nichterkrankung, dann wenn man geimpft ist, doch weitaus geringer.
Wer nun aus Mallorca zurückkehrt und in Quarantäne muss, der soll 10 Tage zu Hause bleiben. Mit einem negativen Testergebnis kann man die Quarantäne zumindest um 5 Tage verkürzen.
Mit den ganz offenbar ironisch gemeinten Worten, liebe Superdemokraten, hat sich Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke heute im dortigen Landtag an die Abgeordneten der anderen Fraktionen gewandt und wollte sie damit ganz offensichtlich bloßstellen. Beim Misstrauensantrag seiner Fraktion gegen Regierungschef Bodo Ramelow von der Linken bekam Björn Höcke selbst, der selbst als Gegenkandidat antrat, aber keine Stimmen aus den Reihen der anderen Parteien. Claudia Reiser über das Votum in Erfurt und die Debatte davor.
Wir erleben ein Schauspiel, eine Schmierenkomödie, eine Inszenierung, die nichts anderes im Sinn hat, als das Parlament und unser Land verächtlich zu machen.
Welch höhnischer Versuch es ist, das Land, das Parlament und die parlamentarische Demokratie weiter zu beschädigen.
Sie nutzen jede Gelegenheit, um dieses Parlament lächerlich zu machen.
In diesem Punkt sind sich die Fraktionen jenseits der AfD einig. Die Partei rund um Björn Höcke verfolge mit ihrem Misstrauensvotum vor allem ein Ziel, weiter Unruhe in die Thüringer Landespolitik zu bringen. Das AfD-Vorhaben, Höcke zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, galt von Anfang an als aussichtslos und scheiterte. Doch obwohl Höcke offenbar nur aus den eigenen Reihen Stimmen erhielt, ist die Linke mit dem Ausgang unzufrieden.
Das ist der Versuch, auch an die politische Macht zu gelangen. Und da muss man als Demokrat auch deutlich ein Stoppzeichen setzen. Und deswegen ist es auch in dieser Situation praktische Aufgabe eines jeden Parlamentariers, wirklich mit Nein zu stimmen.
Doch genau das hat die CDU nicht getan. Sie nahm an der Abstimmung gar nicht teil.
Diese Farce, um die es hier heute geht, diese Attacke, diese PR-Aktion, diese billige Inszenierung, die machen wir nicht mit.
Doch politische Beobachter denken eher, die CDU habe Sorge gehabt, einzelne Abgeordnete könnten doch für Höcke stimmen.
Und das andere Problem ist, dass man Angst hatte, von Linken und Grünen aufs Glatteis gezogen zu werden und dass einzelne von denen für Höcke stimmen und es dann der CDU in die Schuhe schieben. Es ist ja eine geheime Abstimmung und man kann das hinterher nicht überprüfen.
Vertrauen rar gesät in diesen Tagen. Nur ein Symptom der schwierigen politischen Lage in Thüringen. Nach den Landtagswahlen 2019 wurde kurzzeitig der FDP-Politiker Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt, trat aber nach heftigen Protesten zurück. Seither regiert Bodo Ramelow mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Im September sollte es Neuwahlen geben. Doch für die dafür notwendige Auflösung des Landtags zeichnete sich keine Mehrheit ab. Vor einer Woche daher die Entscheidung, keine Neuwahlen, Ramelow bleibt im Amt. Die AfD stellte daraufhin den Misstrauensantrag, warb heute noch einmal offen um Stimmen der CDU.
Wir brauchen einen Neustart und dazu muss Bodo Ramelow, der vom Volk abgewählt worden ist, jetzt endlich in den unverdienten politischen Ruhestand geschickt werden.
Auch wenn das nicht passiert ist, Ruhe wird in Thüringen so schnell wohl nicht einkehren. Ein vereinbarter Stabilitätspakt zwischen CDU und rot-rot-grüner Minderheitsregierung läuft gerade aus. Das Regieren dürfte damit noch schwieriger werden.
Ein Misstrauensantrag und das Misstrauen bei der CDU. Die Meinung von Kerstin Palzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Björn Höcke wollte heute spalten und politisches Chaos stiften. Mal wieder diesen schwierigen Landtag in Thüringen aufmischen. Und was hat er geschafft? Er hat die Stimmen seiner Fraktion bekommen. Nicht eine mehr. Nur die AfD will, dass Höcke, der sich selbst Fraktionsführer nennt, auch ganz Thüringen anführt. Wozu also das Ganze? Die AfD sagt selbst, dass dieses Misstrauensvotum gar nicht auf Ramelow, sondern auf FDP und CDU abzielte. Und was macht die CDU? Sie bleibt sitzen, stimmt nicht mit ab. Aber ganz klar Ja oder Nein zu sagen, das ist doch die ureigenste Aufgabe von Abgeordneten. Und da war man sich offensichtlich nicht ganz sicher, ob bei einer geheimen Abstimmung nicht doch der eine oder die andere CDU-Abgeordnete eine Stimme für Höcke abgegeben hätte. Wie das Kaninchen sitzt die CDU vor der AfD-Schlange. Es wäre das deutlich klarere politische Zeichen gewesen, wenn alle im Thüringer Landtag außer der AfD gegen Höcke gestimmt hätten. Und aus Berlin kommt auch nichts. Die Parteiführungen ducken sich weg. Lindner, Merkel und Kramp-Karrenbauer haben es ja schon erlebt. An Thüringen kann man sich die Finger verbrennen. Berliner Regeln gelten in Thüringen nicht. Mal wieder ein Sturm im politischen Wasserglas, angezettelt von einem Rechtsextremen, Höcke. Der Fraktionsführer lacht sich ins Fäustchen. Dass die anderen Parteien dem aber nichts entgegenzusetzen haben, das ist ein politisches Versagen.
Die Meinung von Kerstin Palzer. Die erschütternden Erlebnisse der Menschen, denen das Hochwasser den Boden und oft auch ihre Existenz buchstäblich unter den Füßen weggerissen hat, haben Sie wahrscheinlich auch heute Abend in der ARD-Benefiz-Gala gehört. Trotzdem nehmen wir Sie noch einmal mit in den kleinen Ort Dernau an der A. Dieses Bild macht nochmal eindrücklich klar, welch zerstörerische Kraft bloße Wassermassen haben. Peter Sonnenberg war für uns genau dort im Norden von Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler. In der flussreichen Gegend rund um Dernau leben viele vom Weinbau.
Der einst romantische Weinort Dernau hat nicht mehr viel von einem Touristenmagneten. Die meisten Familien hier leben vom Wein oder vom Tourismus. Ich treffe einige von ihnen, die jetzt vor dem Nichts stehen.
Warum reißen Sie Ihr Haus so schnell jetzt schon ab? Ich habe gesehen, da stehen noch Kühlschränke, Schränke mit Kleidung.
Warum? Weil es nicht begehbar ist, es ist einschussgefährdet. Der hintere Teil, der ist noch okay, da waren wir auch schon drin. Moment, ich muss ja gerade tätig werden.
Ja,
aber der vordere Teil ist einschussgefährdet, deshalb wird es abgerissen.
Gehen Sie helfen. Das hat Herr Hoffmann mir schon vorher gesagt, dass es sein kann, dass er jeden Moment da raus muss. Er hat eben schon bergeweise Aktenordner, möglicherweise wichtige Dokumente rausgeholt aus dem Haus. Klar, wenn man nicht mehr reingehen kann, dann kann man auch nichts retten. Und deswegen wartet er jetzt einfach Stück für Stück, reißt der Bagger das Haus ab und hat natürlich noch möglicherweise wertvolle Sachen wie Dokumente. Und dann rennt er jedes Mal gleich hin und nimmt das von dem Bagger, von der Baggerschaufel ab und rettet, was noch zu retten ist.
Viele freiwillige Helfer kommen jeden Tag nach Dernau. Die Einwohner können wahrlich jede Hand brauchen, auch im Weingut Kreuzberg.
Prädikatsweingüter, wo wir ja Mitglied sind, die schicken uns Teams raus, die in die Weinberge gehen. 8, 10 Mann von Weingut XY, die kommen hier morgens an, sehen das Chaos und werden dann in die Weinberge gefahren von einem Mitarbeiter. Weil draußen muss es ja auch weitergehen. Wir wollen ja unsere nächste Ernte, die in 2 Monaten irgendwann ansteht, ja auch zumindest retten.
Hier sind die Helfer von auswärts willkommen. Aber ich treffe auch professionelle Helfer, denen die vielen Freiwilligen zur Belastung geworden sind.
Gut gemeint ist nicht immer gut. Man freut sich über jeden, der kommt. Die Ortsgemeinde, auch das haben wir mittlerweile strukturiert. Sie haben uns in den Anfängen überrannt, teilweise von unserer eigentlichen Aufgabe abgehalten. Das hat zu Problemen geführt.
Kurz nach der Katastrophe kamen aber nicht nur Helfer ins Dorf, auch ungebetene Gäste, erzählt Gemeinderat Heinz-Wilhelm Schaumann.
Ja, leider war es so, dass bereits in der ersten Nacht, als das Wasser zurückging, schon Plünderer im Ort waren. Und das ist natürlich absolut schrecklich für die Leute, die da im Elend sitzen und dann haben sie die erste und zweite Etage verloren und aus der dritten Etage wird das letzte Hab und Gut auch noch gestohlen.
Abends, wenn die Helfer Dernau verlassen, bleibt deshalb die Polizei vor Ort und passt auf. Es hat sich wirklich vieles verändert in dem beschaulichen Weinort.
Und für das Wochenende sind erneut starker Regen und Gewitter vorhergesagt. Welche Regionen das genau betrifft, dazu mehr von Claudia Kleinert am Ende dieser Sendung. Sie können für die Flutopfer spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Hochwasser, spendenkonto.de 62 37 02 05 6 mal die 0 10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de. Auch die Deutsche Bahn ist von der Unwetterkatastrophe stark betroffen. Sie hofft aber, dass die größten Zerstörungen bis zum Jahresende wieder behoben sind. Heute zog sie eine erste Bilanz. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Konstantin Schreiber.
Nach Angaben der Bahn beläuft sich der Schaden durch das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf rund 1,3 Milliarden Euro. Demnach sind mindestens 50 Brücken beschädigt, Schienen auf 600 Kilometer Länge zerstört und mehr als 1000 Signal- oder Oberleitungsmasten betroffen. Die meisten Schäden seien durch Dammrutsche und Gleisunterspülungen verursacht worden. Trotzdem solle der Verkehr in der Region bis Ende des Jahres wieder weitgehend normal verlaufen. Die CSU zieht mit Forderungen nach Steuersenkungen in den Bundestagswahlkampf. Nach einer Vorstandsklausur in Gmund am Tegernsee präsentierte der CSU-Vorsitzende Söder das Wahlprogramm. Darin fordert die Partei unter anderem eine ermäßigte Mehrwertsteuer für die Gastronomie sowie niedrigere Abgaben für Unternehmen. Von der CO2-Steuer erhöhte Spritkosten sollen durch eine höhere Pendlerpauschale abgemildert werden. Darüber hinaus besteht die CSU auf der Ausweitung der Mütterrente sowie auf einer längeren Elterngeldzahlung. Nach der gewaltsamen Unterdrückung der regierungskritischen Massenproteste in Kuba haben die USA neue Sanktionen gegen hohe Vertreter des Karibikstaates verhängt. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, werden die Vermögen des kubanischen Verteidigungsministers und einer Sondereinheit des Innenministeriums eingefroren. Beiden werfen die USA vor, an der Niederschlagung der Proteste beteiligt gewesen zu sein. Vor rund eineinhalb Wochen hatten tausende Kubaner gegen Lebensmittelknappheit und hohe Preise demonstriert. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach heftigen Monsunregenfällen sind in Indien mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte von den Fluten Eingeschlossene konnten gerettet werden. Im Westen des Landes hatte es teils 24 Stunden ununterbrochen geregnet. Mehrere Häuser und Brücken wurden zerstört, Straßen und Bahngleise überflutet. Für die nächsten Tage rechnen Meteorologen mit weiteren starken Regenfällen.
In gut zwei Monaten ist ja Bundestagswahl, aber auch wenn Hochwasserkatastrophe und Corona-Pandemie im Moment die innenpolitischen Diskussionen beherrschen, sind für die Entscheidung, wo wir auf dem Stimmzettel am Ende unsere Kreuzchen machen, auch andere Fragen wichtig. Deshalb gucken wir genauer hin und wollen in unserer Serie wissen, wer will eigentlich was? Welche Ideen hat welche Partei zu bestimmten Themen? Heute geht's in diesem Themencheck um die Wirtschaftspolitik. Sarah Frühauf.
Ladedosen für Elektroautos. Die stellt die Firma Henke im Thüringer Wald seit knapp 8 Jahren her. Damals noch ein Nischenprodukt, nun Umsatztreiber. Im ökologischen Wandel sieht der Autozulieferer eine Chance. Doch gerade sei es zäh.
Sehr viele Neuprojekte stagnieren. Also man hat so das Gefühl, wie so eine Wartestellung bei den Automobilherstellern. Das liegt natürlich darin begründet, dass die Politik keine verlässlichen Zeitszenarien vorgibt.
Von der Bundespolitik brauche es klare Ansagen beim Klimaschutz und auch, wie die Wirtschaft die Pandemie endgültig hinter sich lassen kann. Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Die Union schließt Steuererhöhungen für Unternehmen aus und spricht von einer Entfesselung der Wirtschaft.
Wir müssen ein Land organisieren, dass derjenige, der eine Idee hat, einfach mal losläuft, ohne dass jemand kommt und sagt, geht nicht, weil.
Die Grünen wollen vor allem Firmen fördern, die den Klimaschutz vorantreiben.
Wir Grünen schlagen ein Investitionspaket vor in Höhe von 500 Milliarden Euro über 10 Jahre für den Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft. Das sichert nachhaltigen Wohlstand und Jobs der Zukunft.
Fördermittel braucht Autozulieferer Henke nicht. Was hier im ländlichen Raum fehle, seien Fachkräfte und Auszubildende. Die Firma bemüht sich selbst um Nachwuchs.
Auf der anderen Seite würden wir uns auch wünschen, dass wir im ländlichen Bereich, ländliche Kommunen, Gemeinden, natürlich entsprechende Unterstützung erhalten von der großen Politik, damit unsere Gegenden attraktiv für junge Familien, für junge Leute bleiben.
Die AfD setzt beim Fachkräftemangel nicht auf Zuwanderung und fordert stattdessen in Deutschland eine bessere Ausbildung in Naturwissenschaften.
Wir müssen mehr Wert legen auf das, was uns stark gemacht hat als Deutschland, die Ingenieurskunst. Wir müssen mehr Wert auf die MINT-Fächer legen. Ich glaube, dann bekommen wir den richtigen Weg für Deutschland.
Deutschland verbindet man beim Thüringer Autozulieferer auch mit viel Bürokratie. Aufwendig zum Beispiel für das Mittelstandsunternehmen, regelmäßig Daten an das Landesamt für Statistik zu liefern.
Wo wir Umsatzzahlen, Exportzahlen, Importzahlen, alles erfassen müssen. Die sind in der Regel jeden Monat gleich. Ja. Aber trotzdem muss sich immer wieder jemand hinsetzen.
Die FDP verspricht weniger Vorgaben, meint so, die Wirtschaft nach der Corona-Krise ankurbeln zu können.
Entscheidend sind Freiräume für die in der Wirtschaft Tätigen, insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen. Wir stellen fest, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit gelitten hat. Deshalb wollen wir steuerliche Anreize für die Forschungsförderung und für Innovation.
Die Linke will statt der Firmen die Arbeitnehmer entlasten.
Wir brauchen dringend eine große Steuerreform, wo insbesondere kleine und mittlere Einkommen entlastet werden, um die Nachfrage zu erhöhen. Und es sind dringend massive Investitionen in die Infrastruktur notwendig.
Die SPD setzt auf Investitionen im Bereich Digitalisierung, um Deutschland fit für die Zukunft zu machen.
In einer modernen Wirtschaft,
darf auch so etwas wie künstliche Intelligenz nicht fehlen. Und deshalb müssen wir die Verbindung zwischen Wissenschaft, zwischen Staat und Politik und Unternehmen neu justieren.
Unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Schwerpunkte. Wirtschaftsexperten fordern, das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das seien gute Standortbedingungen.
Wir stehen vor sehr großen Veränderungen. Klimawandel, Digitalisierung. Da muss vor allem im privaten Sektor sehr, sehr viel investiert werden, auch im öffentlichen Sektor. Und deshalb sage ich, wir brauchen günstige Bedingungen, steuerliche Bedingungen. Wir brauchen vernünftige Energiepreise für den Privatsektor, für die Industrie. Und dann kann Deutschland auch optimistisch in die nächsten Jahre schauen.
Der Thüringer Autozulieferer Henke ist gut durch die Pandemie gekommen. Nach ein paar Monaten Kurzarbeit im vergangenen Jahr läuft das Geschäft wieder. Damit das auch so bleibt, muss man sich auf die Politik verlassen können. Kurzfristiges Denken in Wahlperioden sei Gift für Unternehmen.
Ja, und wir kommen noch einmal sportlich zurück zu den Olympischen Spielen. Während der Spiele werden das jeden Tag in den Tagesthemen, wenn wir das in einer Zusammenfassung zusammenfassen für Sie und über die wichtigsten Wettbewerbe und Entscheidungen informieren. Ja, und wir beginnen am Tag der Eröffnung natürlich, der ist heute, Okka Gundel, aber es gab vorher ja auch schon so einige Wettkämpfe.
Ja, genau. Das ist ja traditionell so und es gibt ja auch ein bisschen was abzuarbeiten. Genauer gesagt sind es 339 Wettbewerbe in Tokio. Und vier Sportarten, die sind ganz neu dabei. Klettern, Karate, Surfen und Skateboarden. Von der Auswahl dieser neuen Sportarten versprechen sich die Verantwortlichen, die Sommerspiele zu verjüngen. Rudern ist dagegen, wie man so schön sagt, eine absolute Kernsportart und seit 1896 im olympischen Programm. Und mit Rudern beginnt auch unsere sportliche Zusammenfassung des Tages.
Oliver Zeitler dominiert seinen Ruder-Einer-Vorlauf auf dem Sea Forest Waterway nach Belieben. Bei seiner Olympiapremiere setzt sich der amtierende Weltmeister direkt nach dem Start an die Spitze und fährt einen souveränen Sieg ein. Auf dem Weg zur angepeilten Goldmedaille steht für Zeitler am Montag das Viertelfinale auf dem Programm.
Ja, ich bin schon sehr angespannt gewesen davor und ich hoffe, dass es jetzt von Rennen zu Rennen natürlich besser wird.
Auch Deutschlands Frauen-Doppelvierer überzeugt zum Auftakt der Olympischen Spiele mit einer Gala-Vorstellung. Frieda Kämmerling, Franziska Kampmann, Carlotta Nwajide und Daniela Schulze distanzieren die Boote aus den Niederlanden und Großbritannien und ziehen mit dem Vorlaufsieg direkt ins Finale ein. Die vorderen Qualifikationsplätze haben die Bogenschützinnen heute verpasst. Lisa Unruh, die Silbermedaillengewinnerin von Rio, belegt Rang 26. Michelle Krappen wird Elfte. Das deutsche Damenteam trifft im Achtelfinale auf Taiwan. Auf das Mixteam wartet Mexiko.
Ja, Bogenschießen, auch eine dieser Sportarten, die verlässlich während Olympia aufploppt und sichtbar wird und dann auch die Herzen der Zuschauer erobert. Ein Imagegewinn allerdings, der sich nach kürzester Zeit dann auch wieder auflöst. Ja, was fürs Image tun muss definitiv das deutsche Schwimmteam. Bei den beiden vergangenen Spielen in London und Rio blieb es komplett ohne eine einzige Medaille im Becken. Das soll in Tokio besser werden und zwar mit Florian Wellbrock, der Mann, der sowohl im Freiwasser als auch im gekachelten Schwimmbad an den Start gehen wird.
Dieser 23-jährige Mann hier in Tokio sieht irgendwie unschuldig aus und trotzdem ist Florian Wellbrock ein Kraftpaket in der Schwimmweltelite, Doppelweltmeister. Der gebürtige Bremer spürt schon seinen inneren Olympia-Countdown und will jetzt einfach machen.
Man merkt jetzt wirklich langsam so dieses Gespür für die Wettkämpfe. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir sind alle gut angekommen. Und ich denke mal, dass wir morgen sehr, sehr gut in die Wettkämpfe reinstarten können.
Denn der Schwimmästhet vom SC Magdeburg hat sich lange vorbereitet auf seine Mission Olympiamedaille, auch im Strömungskanal. Seine Klasse im Becken soll nämlich eine lange olympische Durststrecke beenden.
Wellbrock wird Weltmeister, fertig machen zum Jubeln. Florian Wellbrock, Weltmeister!
Zweimal in Folge blamierte sich Schwarz-Rot-Gold bei Olympischen Spielen, blieb medaillenlos. Wellbrock könnte dieses Trauma beenden.
Ich merke das ja natürlich durch die ganzen Medien, dass ich da so ein bisschen in die Rolle reingedrückt werde und dass ich jetzt den deutschen Schwimmsport retten soll. Ich habe natürlich irgendwo meine eigene Erwartungshaltung, der ich gerecht werden möchte.
Einen Bambi hat ja auch schon der Florian Wellbrock. Ehrungen über Ehrungen und beliebt. bei den Kindern. Dass hinter all dem auch eine enorme Schinderei steht, sehen die wenigsten. In der Elbe-Schwimmhalle in Magdeburg wurde er auf seine Medaillenmission vorbereitet. Er trainiert auch mit seiner Liebsten, Sarah Köhler, der Verlobten. Sie ist selbst Vize-Weltmeisterin im Becken. Beide helfen sich gegenseitig.
Gerade wenn jetzt mal einer einen Durchhänger hat, kann man sich natürlich gut pushen, weil der andere genau weiß, was der andere gerade durchmacht. Die Unterstützung gegenseitig ist, glaube ich, schon bei uns sehr gut.
Ihr Verlobter ist über die 1500 Meter Freistil als Weltmeister ein Top-Favorit auf eine Medaille in Japan. Auch im Freiwasserschwimmen über 10 Kilometer greift Welbrock nach olympischem Edelmetall.
Ich nehme das ganz gelassen. Ich habe gezeigt, dass ich die letzten Jahre auf großer Bühne gut bestehen konnte. Und ich nehme das als ja mehr sehr, sehr locker hin, so wie ich das die letzten Jahre eben auch gemacht habe. Ich sage mal in Anführungsstrichen, nur weil das jetzt Olympische Spiele sind, ist der Druck nicht größer als die Jahre zuvor auch.
In Magdeburg wurde Florian Welbrock herzlich verabschiedet. Jetzt muss er in Tokio bei Olympia nur noch seinen Speed ins Wasser bringen.
Mit Speed zum ganz großen Erfolg. Ein Olympiasieg ist ja mehr als eine schöne Momentaufnahme. Er bringt Ruhm und Ehre und im besten Falle auch viel Geld. Ein Olympiasieg ist ein Statussymbol. Um das zu erreichen, geraten Leistungssportler immer wieder auch in die Versuchung, zu unerlaubten Mitteln zu greifen. Der systematische Kampf gegen Doping ist durch Corona ziemlich durcheinander geraten, um nicht zu sagen, er ist zum Stillstand gekommen, was möglicherweise Schlupflöcher für Betrüger geschaffen hat. Was bedeutet das wiederum für Tokio?
Die Spiele beginnen und der Sport soll wieder glänzen. Doch wie sauber die Leistungen der Athletinnen und Athleten aus aller Welt sind, ist kaum abschätzbar. Der Chef der internationalen Testagentur verspricht tausende Dopingkontrollen bei Olympia.
Wir planen im Rahmen dieser Spiele etwa 5000 Proben zu sammeln. Davon wollen wir rund 1500 unangekündigte und 3500 Wettkampfkontrollen durchführen.
Die weltweiten Dopingtests waren 2019 noch auf einem hohen Niveau. Mit Beginn der Pandemie Anfang 2020 brach die Anzahl der unangekündigten Dopingkontrollen nahezu vollständig zusammen und stieg nur sehr langsam wieder an. Eine viel zu große Lücke mit schwer abzusehenden Folgen.
Das bedeutet natürlich, dass potenzielle Betrüger diese Schlupflöcher, diese Zeiten, in denen gar keine Kontrolleure vorbeigekommen sind, gezielt ausnutzen konnten. Und man muss leider davon ausgehen, dass das auch passiert ist.
In diesem Jahr versuchen die Kontrolleure, den Ausfall mit mehr Tests als üblich zu kompensieren. Doch das funktioniert in Ländern, in denen die Pandemie aktuell wütet, fast gar nicht.
Ich werde hier nicht lügen. Natürlich ist der Kampf gegen Doping nicht perfekt. Aber wenn sich einige Länder oder Sportarten wegen Corona nicht an die Spielregeln gehalten haben, dann ist für uns klar, dass wir die Daten analysieren, sie an die Welt-Anti-Doping-Agentur schicken und auf angemessene Konsequenzen bringen werden.
Russian Olympic Committee.
Trotz des 2016 nachgewiesenen staatlichen Dopings Russlands dürfen bei diesen Spielen auch rund 340 russische Athleten trotz der Sperre des Landes an den Start gehen. Für den Chef der Welt-Anti-Doping-Agentur ein schlechtes Zeichen.
Wir sind schon darüber enttäuscht, dass der Internationale Sportgerichtshof die Sperre von 4 auf 2 Jahre verkürzt hat. Und auch, dass die Athleten in Uniformen mit ihren Landesfarben darauf starten dürfen. Aber ich kann versprechen, dass wir die Situation sehr genau beobachten werden.
Seit Ausbruch der Pandemie sind zudem auffällig viele Weltrekorde erzielt worden, zum Beispiel in der Leichtathletik. Konnten die Athletinnen und Athleten besser trainieren oder besser nachhelfen? Eine Frage, die vielleicht nie geklärt werden wird.
Gäbe es die olympische Disziplin des unterhaltsamen Zuhörens gepaart mit der Kunst des wirklich empathischen Fragens, hätte er wohl gute Chancen auf eine Medaille gehabt. Aber Alfred Biolek nahm sich nie so wichtig, obwohl er für viele durchaus wichtig war. Und er kochte im Fernsehen, als das noch wirklich etwas Besonderes war. Er hatte Lust am Genuss und war gespannt auf die, die er interviewte. Wobei er immer betonte, er interviewe nicht, er führe Gespräche. Heute ist Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren in Köln gestorben. Philipp Wundersee.
Ich lebe von der Erinnerung. Und das macht mich zufrieden.
Ein Mann der leisen Töne, ein Gastgeber, ein Menschenversteher.
Ich freue mich, dass ich Sendungen machen konnte, die so aktiv waren, so positiv waren. Ich habe meine Gäste immer als Menschen betrachtet.
Ein Unterhaltungskünstler mit Geschmack.
Welches ist das?
Hinter dem Herd bei Alfredissimo wird er zum Pionier von Kochshows. Über Jahrzehnte wirbelt Biolek das deutsche Fernsehen auf.
Das erste Interview im Liegen.
Jawohl, mein Herr.
Einen wunderschönen guten Morgen und grüß Gott. Was darf es denn sein?
Gelassen und unterhaltsam. Ein Kreativer, ein großer Zuhörer. Erst im Kölner Treff, dann 1978 in Bios Bahnhof, dann Boulevard Bio.
Unser Thema heute ist Nobody is perfect. Haben Sie Macken?
Bei ihm verwischten die Grenzen zwischen Politik, Unterhaltung und Plauderei. Ein aufmerksamer Talkmaster fanden viele seiner Gäste. Ich muss sagen, das ist die tollste und spannendste Fernsehshow, in der ich jemals auftreten durfte. Geboren wurde Alfred Biolek im Osten der damaligen Tschechoslowakei. Sein Vater war Anwalt. Nach dem Krieg wurden sie vertrieben. Später im Leben liebte er das Reisen, die Welt zu entdecken, Menschen zu verstehen, privat und beruflich.
Ich habe immer etwas über den Menschen, der mein Gast war, etwas gelernt. Und über mich.
Dass Biolek im TV als homosexuell geoutet wurde, bezeichnet er als schmerzhaften Schlag, aber auch als befreiend. Doch nach einem schweren Treppensturz 2010 zog er sich immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Heute Morgen ist Biolek friedlich in seiner Kölner Wohnung eingeschlafen. Seine Weggefährten trauern.
Ich habe mich vor einer Woche von ihm verabschiedet. Und da wussten wir beide, das ist das letzte Mal. Er war zum Glück sehr präsent und ganz liebenswürdig.
Er war einfach ein Mensch, der die Menschen liebte, der auf Menschen zugehen konnte, der offen war, der gerne feierte, der schlicht und ergreifend das Leben liebte und das Leben liebte ihn.
Alfred Biolek, ein Mensch, der für Lebensfreude und Zurückhaltung steht und auch für 40 Jahre unvergesslicher TV-Momente.
Zum Wetter, und da schauen wir aufmerksam auf die Regen- und Gewitterwolken, die kommen sollen, Claudia.
Ja, Julia, die werden kommen. Im Moment ist aber noch nicht so genau sicher, wo genau sie runterkommen. Das ist das Schwierige für das Wetter morgen. Es ist aber zumindest schon mal abzusehen, dass es eine Gewitter- und auch Unwettergefahr, die mittelhoch ist, über der Mitte Deutschlands, also auch wieder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gibt. Weiter südlich ist sie sogar hoch und so Richtung Bodensee und dann auch Schwarzwald, Alb-Allgäu sogar sehr hoch. Was heißt das genau? Es kann morgen im Laufe des Nachmittags im Westen zum Teil sehr kräftige Gewitter geben. Das heißt, da kann Starkregen dabei sein, Sturmböen und auch kleiner Hagel. Und Starkregen heißt, das sind örtlich 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter, sogar 40 Liter sind nicht ausgeschlossen. Allerdings, die werden punktuell auftreten. Nicht zu vergleichen mit letzter Woche, wo es über viele Stunden jeweils solche Regenmengen gab. Morgen aber einzelne Gewitter, die möglich sind. Und im Süden und Südwesten, wo es besonders heftig wird, da sind sogar vereinzelt zumindest an die 70, 80 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Dazu schwere Sturmböen und großer Hagel. Das Problem, die Böden sind eh schon sehr gesättigt mit Wasser. Die können nicht mehr so viel aufnehmen. Das heißt, gerade im Süden Baden-Württemberg, südliche Baden-Württemberg, in den höheren Lagen dort, kann es auch wieder zu Überflutungen und auch zum Übertreten von kleiner Bäche oder Flüsse kommen. Jetzt in den nächsten Stunden zieht erstmal aus Westen ein Wolkenband herein. Nach Norden ist es oft und längere Zeit sternklar. Am Vormittag dann erste Schauer und Gewitter im Westen. Im Laufe des Nachmittags, wenn denn morgens nicht allzu viele Wolken vorhanden sind, Sonneneinstrahlung kräftig ist, dann brodelt es im Laufe des Nachmittags und es entwickeln sich eben zum Teil wieder sehr starke Schauer und Gewitter. So eine Stunde, anderthalb Stunden vorher kann man die erst erkennen und kann man sagen, wohin die ziehen werden. Morgen früh, wenn es aufklart, 9 Grad, sonst 15 bis 17. Am Nachmittag im Osten bis 30 Grad, im Westen 24, 25 Grad. Auch Sonntag sind noch hier und da, vor allem nach Osten hin, dann kräftige Schauer und Gewitter möglich. Am Montag weiterhin wechselhaftes Schauerwetter.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und hier im Ersten erinnern wir jetzt noch einmal ausführlich an den großartigen Menschen, Moderator und Entertainer Alfred Biolek. Und wir sagen Tschüss, Bio. Wir von den Tagesthemen sind morgen um 23.15 Uhr wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.